jetzt soll ich hier drauf drücken, bin mal gespannt, ob das kommt. Ja, also das, ich bin da auch hängen geblieben bei diesem Lied, mutig komme ich vor den Thron, das habe ich vorgeschlagen für diesen Gottesdienst, aber als ich das erstmal hörte, war das so meine Frage, darf man das so sagen? Eigentlich müsste es ja heißen, also demütig oder sogar ehrfurchtsvoll zerknirscht komme ich vor den Thron, aber nicht mutig. Und was macht man mit so einer Frage? Die Künstler haben ja oft einen besonderen Blick, anders als die Ausleger und die Prediger und so, sehen die das nochmal mit anderen Augen. Und deswegen bin ich da vorsichtig und sage nicht einfach, das ist verkehrt, sondern ich sage, wie überprüft man das? Ganz einfach, indem man das Wort Gottes befragt. Und da ist mir dann doch aufgefallen, dass es da einen ganzen Zusammenhang gibt. Diese drei Verse habe ich da mal zusammengefasst. Ja, tatsächlich, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und zu diesem Frieden gehört jetzt Folgendes. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Das heißt also, wir dürfen tatsächlich vor den Thron treten. Das schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom. Und er geht noch weiter an die Gemeinde in Ephesus. Durch Jesus Christus haben wir, und das ist jetzt interessant, nicht Demut, sondern Freimut. Freimut, da steckt tatsächlich Mut drin. Freimut und Zugang in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Und in diesem griechischen Wort Parrhesia, da steckt tatsächlich der Mut drin. Das ist ja eigentlich unglaublich, wie wir ganz demütig vor Gott treten müssen, haben, weil Jesus am Kreuz gestorben und weil er auferstanden ist, tatsächlich den Freimut im Deutschen gesagt. Wirklich, ja, es steht da Mut, wir dürfen mutig vor den Thron treten, weil uns das so zugesagt ist und für uns getan ist. Und der Hebräerbrief, der präzisiert das nochmal etwas, weil wir denn nun durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. So lasst uns hinzutreten und lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Und das leitet dann über zu dem zweiten Lied. Das ist ja so ein richtiges modernes Bekenntnislied, in Christ alone, in Christus. Da steckt so viel drin und dieses dann im englischen Original, bursting forth on glorious day, out of the grave he rose again, das ist dieses Osterbekenntnis in modernen Worten. Und es ist schön, dass es beide Lieder so gute deutsche Übersetzungen haben, dass wir sie auch so mitsingen können. Also das ist die erste Frage. Es bedeutet tatsächlich, ich darf mutig vor seinen Thron treten. So sagt es die Schrift. Das ist der Grund, warum wir das so sagen dürfen und die Künstler da durchaus recht haben. Aber ich muss also immer wieder mir das vergegenwärtigen. Das Zweite ist, das ist mir aufgefallen, es gibt ja oft so den Gedanken, diese Frage, werden wir uns dann einmal im Himmel wiedersehen? Vor allem werden wir unsere Lieben wiedersehen. Das ist ja doch eine ganz ernste Frage. Und man könnte ja jetzt denken, das ist menschlich gedacht, das ist ein bisschen volkstümlich gedacht. Wir haben ja zunächst mal, wir dürfen vor den Thron treten, aber dann sind wir doch, ist unsere Beziehung zu Christus. Aber werden wir uns untereinander wieder begegnen in dem anderen Leben? Auch da ist eine Frage, die wir an die Heilige Schrift stellen können. Und mir ist das aufgefallen, dass Paulus das tatsächlich auch wahrgenommen und festgehalten hat im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 4. Denn wir wissen, das ist erstmal ein Blick auf Himmel und Ewigkeit und Glauben, ja, sehr interessant. Er sagt nicht, denn wir glauben, sondern denn wir wissen. Der Jesus, den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Also das ist sozusagen das die Garantie, das ist der Stempel da drauf. Wenn Gott Jesus vom Tod auferweckt hat, dann kann er uns auch vom Tod auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden, das heißt, wir als die Glieder an seinem Leib und er das Haupt, wenn er als Haupt auferweckt ist, dann gilt das eben auch für uns. Und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Da haben wir das tatsächlich biblisch bestätigt. In diesem Fall, Paulus hat ja die Gemeinde in Korinth gegründet. Das lag ihm sehr am Herzen. Es war eine sehr schwierige Gemeinde mit ganz vielen Problemen, aber sie lag ihm natürlich als eine der in einer dieser ganz großen Metropolen von ihm gegründeten Gemeinde ganz stark am Herzen. Und da hatte er viele liebe Geschwister im Glauben. Und dann sagt, weiß er das und wird uns dann zusammen mit euch, wir werden uns einmal da wieder treffen in der neuen Welt Gottes. Vor sich treten lassen. Es ist immer auf Jesus bezogen, aber wir werden uns miteinander da begegnen und uns erkennen und das miteinander feiern dürfen. Und das Ganze ist in den Zusammenhang gestellt, persönlich, von Verkündigung, Evangelisation, Mission. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch, denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt, dass immer mehr diese Lieder mitsingen können, die immer wieder neue geschaffen werden und die alten dazu. Das ist die persönliche Verheißung. Jetzt aber zu dem zweiten großen Teil, nämlich was bedeutet das für die Gemeinde? Und ich möchte das versuchen, so etwas aus dem Blickwinkel eines der biblischen Zeugen erscheinen zu lassen. Der heißt Shimon Bar Yona. Shimon Bar Yona wird auch genannt Kephas. Und wir kennen ihn in der lateinischen Form der griechischen Übersetzung von Kephas, Petros, nämlich Petrus. Aber eigentlich Shimon Bar Yona. Und das finde ich ganz spannend, dem ein bisschen nachzugehen. Wie hat Petrus das erlebt mit der Frage der Auferstehung? An dem, was Jesus, der ihn berufen hat, lehrt und was er tut, auch gerade an den Wundern, erkennt dieser Shimon, Jesus ist mehr als ein Rabbi. Jesus ist mehr als ein Prophet und er spricht es dann aus, Matthäus 16, als Jesus ihn fragt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir begegnen Gott selbst, wenn wir dir begegnen. Und er bekommt dann schon da einen großen Auftrag. Du, Shimon, Bar Yona, so steht es also ausdrücklich da, Simon Bar Yona, eigentlich Shimon, du bist Kephas, übersetzt der Fels, auf dem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Er soll der erste Leiter der Jerusalemer Gemeinde werden. Und dann kündigt Jesus das an, was dafür die Voraussetzung ist, dass die Gemeinde gebaut werden kann, sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung. Und das versteht dieser Shimon noch gar nicht. Und da braucht es viele, viele Schritte auf dem Weg, bis er das nicht nur versteht, sondern tatsächlich damit die Gemeinde bauen kann, was er da verstanden hat. Und wie wird er das verstehen können? Jesus kündigt das dreimal in dem engsten Kreis der Jünger und Jüngerinnen an und dann berichtet er davon auch mit verschiedenen Bildern der großen Volksmenge und auch den verantwortlichen Leitern. Das eine ist zum Beispiel das Zeichen des Jona, das kommt zweimal vor. 3 Tage wie Jona, 3 Tage im Bauch des Fisches, so wird der Menschensohn 3 Tage in der Erde und dann wird er auferstehen. Und dann kommt dieser große 118. Psalm, der kommt da immer wieder vor. Zunächst mal, wo begegnet dieser Psalm dem Simon, dem Petrus. Und ich nehme jetzt nur die zweite Hälfte, weil der ist lang und da steckt noch viel mehr drin und auch das nur in Auszügen. Der 118. Psalm spielte eine zentrale Rolle in der Liturgie des Passafestes. Das heißt, ein gläubiger Jude kannte diesen 118. Psalm aus dem großen Zusammenhang der Befreiungsliturgie, der Befreiung aus Ägypten, der sozusagen Vorabbildung der Befreiung von der Sünde. Und da gibt es ganz viele Zusammenhänge. Es geht um die Anbetung Gottes und um sein Lob. Und dann haben wir dieses große Bekenntnis vom Sieg, davon haben wir auch schon gesungen. Die rechte Hand des Herrn ist siegreich erhoben, ja, die Hand des Herrn vollbringt mächtige Taten. Und dann das Bekenntnis, nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Und dann kommt diese zentrale Aussage, dieser Schlüsselvers, mit dem ich aufschließen kann, das Verständnis, was Tod und Auferstehung Jesu bedeuten. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. In der Luther-Übersetzung, das ist dieser zentrale Vers. Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und dann haben wir haben davon gesungen, dies ist der Tag des Herrn. Der Tag, den der Herr macht, lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und das ist eine ganz wichtige Veränderung, das so zu sehen, denn im Alten Testament, gerade bei den letzten Propheten, bevor dann 400 Jahre keine Propheten auftreten, da finden wir das angekündigt bei Joel und Maleachi vom großen, schrecklichen Tag des Herrn. Der große, schreckliche Tag des Herrn. Wie kann der ein Freudentag werden? Weil Gott aus dem schrecklichen Gerichtstag einen Tag des Triumphes gemacht hat. Und dann hören wir in dem 118. Psalm diesen grundlegenden Gebetsruf. O Herr, hilf. O Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Haslicha Na, Baruch Hava Veshem Adonai. Das ist in dieser Liturgie ganz wichtig und das Interessante ist, dass wir das in einen Teil daraus in unsere Sprache übernommen haben, dass das noch ein heute bekanntes Wort ist, nämlich dieses Ana Adonai Hoshia Na. Ach Herr, hilf doch. Hoshia Na, daraus wird Hosianna. Und schon in der Liturgie vor dem neutestamentlichen Zeit wird aus diesem Ruf Herr, hilf doch, da steckt drin Yasha. Und das ist auch das Wort, was in dem Namen Jeshua drinsteckt. Gott hilft. Herr, schaffe doch die Hilfe. Herr, lass doch deine Hilfe gelingen. Das ist dieser Ruf. Gesegnet ist, der da kommt im Namen des Herrn. Und dieses Hosianna ist schon zur Zeit des Neuen Testamentes sprichwörtlich. Hosianna. Und Jesus weist vorweg darauf hin, dass, wenn er nach Jerusalem hineinkommt, gerufen wird. Er weist hinterher noch einmal darauf hin im Zusammenhang, sowohl auf den Rückblick auf seinen Einzug nach Jerusalem, als auch auf das, was nach seinem Tod und seiner Auferstehung sein wird. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Und so ist dieser 118. Psalm gerade mit diesem Rufe an den Herrn, mit Hosianna, verbunden mit dem Weg von Jesus in sein Leiden und Sterben und dann auch, eben weil es zu der Passa-Liturgie gehört, mit dem Abendmahl, mit der Einsetzung des Abendmahls. Da gehört der 118. Psalm hin und da haben wir das, wo für Petrus ganz klar ist, das kenne ich. Und jetzt ist die Frage, wie schlüsselt sich für Petrus auf, dass er das versteht? Und wir haben da ein sozusagen Schlüsselwort in den Auferstehungsberichten, nämlich in Matthäus 24, 44 und 45, wo Jesus das erklärt. Alles, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen von mir vorhergesagt ist, musste eintreffen. Und er erklärt das, der auferstandene Herr, den Jüngern. Daher kommt unsere Glaubenslehre, weil der auferstandene Herr es den Jüngern erklärt hat. Und anders als vorher konnten sie es jetzt verstehen, schreibt Lukas im nächsten Vers. Und er erklärte ihnen die Schrift, sodass sie es verstehen konnten. Anders als bei den drei Ankündigungen von Leiden und Sterben und Auferstehung, wo es dann heißt, sie verstanden gar nichts, sie haben es nicht begriffen und es war ihnen völlig unklar, was das bedeuten sollte. Lukas schreibt es beim dritten Mal, dreimal, sie haben es nicht verstanden. Und jetzt ist Jesus auferstanden, jetzt können sie es verstehen. Und dazu gehören die Psalmen. Und das hat jetzt für Petrus eine besondere Geschichte. Denn dieser Erklärung, die haben wir schon aus dem Mund von Jesus, als er noch auf der Erde wirkte. Und das ist in dem Gleichnis von den Weingärtnern, Matthäus 21. Das ist die bösen Weingärtner, ein Bild aus dem Alten Testament, Israel als der Weinberg Gottes, Jesaja 7. Das war allen bekannt, die zugehört haben, und da haben viele zugehört. Da hat das die große Volksmenge zugehört, da haben die Jünger und Jüngerinnen zugehört. Und nicht zuletzt, da heißt es bis zum Hohen Priester und die Schriftgelehrten, die Pharisäer und die Ältesten. Alle haben zugehört in Jerusalem. Und dann macht Jesus ganz deutlich, jetzt ist nicht das Bild der Weinberg, sondern es sind die Weinbergpächter. Er baut das Bild aus und verändert es. Und die können das einfach nicht haben, dass sie die Frucht abgeben sollen. Also hier ist der Weinberg fruchtbar, anders als in Jesaja 7, wo er keine Frucht bringt. Aber hier geben die Pächter die Frucht nicht ab. Und dann schickt der Weinbergbesitzer seine Boten, und das ist unschwer zu erkennen, damit sind die Propheten gemeint. Und die einen, die schicken sie wieder weg und die anderen werden verprügelt und die nächsten werden umgebracht. Und dann heißt es ganz ergreifend, und da hatte er noch einen einzigen, seinen geliebten Sohn, und sagte sich, vor ihm werden sie doch Respekt haben. Und dann geht es ganz anders. Sie sehen den Sohn kommen und sagen, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn umbringen und dann gehört der ganze Weinberg uns. Und dann heißt es, und sie nahmen ihn und warfen ihn aus dem Weinberg raus, sozusagen über die Mauer und brachten ihn um. Und es ist aus dem ganzen Zusammenhang ganz klar, was Jesus hier meint. Der geliebte Sohn ist natürlich er und er stirbt vor den Toren. Und dann bringt Jesus diesen Schlüssel zu verstehen, was da passieren wird und was das bedeutet. Habt ihr jenes Wort in der Schrift nie gelesen? Und alle, die er da gefragt hat, die Volksmenge, die Jüngerinnen und Jünger und all die religiösen Leiter und all die Verantwortlichen, die kannten natürlich aus der Passa-Liturgie dieses Wort und haben es gelesen und gehört und es war ihnen ganz präsent. Psalm 118, 22, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das ist die Erklärung. Das ist das, was hier passiert. Und bei dieser Erklärung, die Jesus gibt, ist Petrus ja mit dabei. Aber er hat es da noch nicht verstanden. Aber als Jesus auferstanden ist, hat Jesus nochmal die Psalmen erklärt und sicherlich an ganz herausragender Stelle diesen 118, Vers 22. Und dann begreift er es. Und das Interessante ist jetzt, dass Petrus nach all dem vielen, was da passiert ist, seine Verleugnung und die Wiederannahme, jetzt seiner Berufung gerecht werden kann nach der Auferstehung, nach Pfingsten. Und dann sehen wir, wie er mit diesem Bibelverständnis umgeht. Und das finde ich jetzt ganz spannend, das wahrzunehmen. Und zwar, wir haben das, diese Anwendung von Psalm 118 in einer Predigt von ihm und in seiner Lehre. Die Predigt ist in der Apostelgeschichte 4 wiedergegeben. Es ist eine schwierige Situation, die Heilung des Gelähmten. Dann werden die Verkündigung von Jesus, Petrus und Johannes werden im Tempel festgenommen und müssen sich verteidigen, werden verhört. Es ist eine Bekenntnisrede, aber eben auch eine evangelistische Rede. Und er spricht die direkt an, verehrte Ratsmitglieder, wir müssen uns hier verantworten. Und das, was hier geschehen ist, die Heilung des Gelähmten, ist im Namen von Jesus von Nazareth geschehen. Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Jesus Christus ist der Eckstein, den ihr die Bauleute voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Hier wendet Petrus das, was er da von Jesus gehört hat und dann auch nach der Auferstehung verstanden hat, direkt an. Und diese Predigt ist natürlich auch evangelistisch oder missionarisch. Und dann kommt diese entscheidende Anwendung in dem missionarischen Kontext. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Das ist die erste Anwendung für die Gemeinde. Das ist das große Bekenntnis, die Einzigartigkeit Jesu Christi. Eben deswegen dürfen wir mutig vor den Thron treten. Und wir sollen das bekennen. Dieses einzigartige Bekenntnis, es ist ein Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Das ist die missionarische Anwendung in der Predigt. Und dann noch die andere Anwendung, die ist uns dann im Neuen Testament gegeben in dem ersten Petrusbrief im Kapitel 2. Und da ist jetzt dieses Bild ausgeweitet von den lebendigen Steinen. Das Bild vom Bauwerk, da ist Christus der Grundstein und der Eckstein und zwischendrin sind die lebendigen Steine, die, die an ihn glauben, eben in dieser Bildhaftigkeit. Lasst uns, Vers 5, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Und dann kommt das Wort von der heiligen Priesterschaft. Nämlich Priester sind solche im neutestamentlichen Sinne, die andere zu Jesus bringen. Das ist die Aufgabe des Priesters, den Menschen den Weg zu Gott frei zu machen. Und der neutestamentliche Priester ist nicht einer, der Opfer bringt, einen Riten vollbringt, sondern der Menschen zu Jesus führt. Und dann kommt hier, zweimal kommt es in diesem 1. Petrus 2 vor, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Petrus hat das jetzt begriffen und wendet es an. Und Die Konsequenz für die Gemeinde, für die Lehre für die Gemeinde, das ist ja jetzt anders als die Verteidigungsrede vor Ungläubigen, sondern hier schreibt Petrus für die Christinnen und Christen im Vers 9, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das ist die Berufung der Gemeinde, missionarisch zu sein, zu verkündigen. Das lehrt Petrus in Anwendung von dem Psalm 118 der Gemeinde. Das ist also das, wie wir von Shimon bar Jona, von Petrus lernen können, wie wir dies, was Jesus ausgelegt hat, anwenden können. Und die Anwendung lautet Bekenntnis zu Jesus, Verkündigung, Mission. Die Gemeinde, die soll diese Botschaft verkündigen. Und diese Lehre des Petrus hat in der Christenheit eine große Wirkungsgeschichte entfaltet. Und der Reformator Martin Luther hat anhand dieses Verses dann die Lehre vom allgemeinen Priestertum aller Glaubenden entfaltet. Und Philipp Jakob Spener, der Begründer des Pietismus, hat es dann praktiziert. Und heute sind es die lebendigen Gemeinden und Bewegungen, die die Erben dieses großartigen Gedankens sind. Alle Christen sind zu diesem Dienst aufgerufen. Weil Jesus auferstanden ist, gilt, was Petrus und Johannes bezeugt haben. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Amen.